Difference, weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik.
Hallo und herzlich willkommen zu Difference. Wir sind heute mitten in der Osterfreude. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, haben wir alle wieder gehört, wenn wir in einem Gottesdienst waren oder sogar gesungen an Ostern. Und trotzdem ist ja gerade das eine ganz große Frage für den christlichen Glauben, für Menschen, die über ihren Glauben Rechenschaft ablegen sollen. Was meint ihr eigentlich damit, er ist auferstanden? Meint ihr das wirklich ernst? Mhm. Geht es darum, dass in deiner Hoffnung, in deinem Glauben Tote wiederbelebt werden? Wie geht das zusammen mit dem, dass du ja sonst eigentlich ein ganz vernünftiger Mensch bist, keinen Verschwörungstheorien anhängst, etc. pp. Und in der Bibel selbst finden wir ja schon, dass die Auferstehung wirklich ein Dreh- und Angelpunkt ist, mindestens für den paulinischen Glauben. Und ich kann heute mit Frank und Elio drüber sprechen, wie wir uns das zurechtgelegt haben, vielleicht an welchen theologischen Hilfsmitteln wir uns da festklammern und orientieren, aber vielleicht auch, was sich ganz persönlich für uns erschlossen hat oder wo wir noch gar keine Erschließung haben und mitten auf der Suche sind. Elio, du bist dieses Jahr in einer ganz besonderen Osterzeit, du bist ja Vikar.
Mhm. Und ich mache sogar, ich habe sogar den Ostergottesdienst gemacht.
Genau, du hast einen Ostergottesdienst gemacht. Mhm. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ist das etwas, das man abspult, weil man Routine hat und das kennt? Mhm. Oder kommt man da nochmal zurück auf die ganz großen Fragen und fragt sich, du, ist der wirklich auferstanden und nicht nur wahrhaftig?
Also ehrlich gesagt, es muss schon irgendwie, dieses Element ist so grundlegend in der biblischen Botschaft, wie wir sie auslegen, wie wir versuchen, Sinn daraus zu machen, dass wenn du das nicht einigermaßen routinisiert angehst, wird es schwierig, irgendetwas aus der biblischen Botschaft zu machen, aus meiner Sicht jedenfalls. Also ein bisschen Routinisierung gibt es schon da drin.
Bleib gerade mal da und erklär mal, was ist das, was irgendwie zur Routine wird daran? Weil eigentlich ist es ja unglaublich.
Oder? Ja, klar. Was routinisch ist, ist, dass das irgendwie als Referenzpunkt funktioniert. Ich sage ja, ich werde nicht systematisch hinterfragen, was das genau meint und ob das auch wirklich war, ob das auch wirklich wirklich ist. Nein, ich nehme es als Bestandteil meines Glaubens an und lege mal zur Seite, wie genau, was man genau damit meint, wie präzise das in der Wirklichkeit sich auswirkt. Also ich kann nicht jedes Mal, wo ich dieses Wort benutze, dieses Ganze ausspülen. Weil ich auch denke, dass, ja, also das kann verführen, wenn man sich in dieser Thematik verführen, ist vielleicht nicht das Richtige, verlieren. Also man verliert sich.
Aber
man verliert sich in dieser Thematik, wenn man versucht, sie auf einen Schlusspunkt zu führen. Mhm. Und das wäre so mein, darum denke ich, dass man diese Routinisierung, also vielleicht ist das viel zu einfach, das so zu beantworten, aber ich denke, das ist schon wahr. Da es keinen Schlusspunkt an dieser Thematik gibt, kann ich das auch, müsste ich eigentlich die Frage immer neu aufwerfen? Und gut, also kann ich das immer machen, wenn ich dieses Wort benutzen muss? Ist schwierig.
Naja, Frank mindestens hat mit seinem damaligen Kollegen Matthias Felder, seinem Mitarbeiter, einen Text rausgegeben im Band Credo, wo es um nichts weniger als das große Glaubensbekenntnis geht und ging, indem er eigentlich dazu aufruft, Ostern und den Glauben an Ostern als eine Praxis zu verstehen. Mhm. Frank, magst du damit mal anfangen? Ich frage dich jetzt nicht, ob du im Ostergottesdienst warst.
Glück gehabt. Also ich mache es eigentlich genau umgekehrt wie Elio, aber Elio hat auch noch ein zweites theologisches Examen vor sich.
Ja, super.
Das habe ich nicht. Insofern bin ich fein raus. Ich schaue es ganz praktisch an. Und wenn ich schaue, wie kommt das in meiner Realität voll überhaupt, in unserer Wirklichkeit, Auferstehung, dann fällt mir als erstes ein Abdankungsgottesdienst ein. Mhm. Beim bei einem zumindest christlichen Abdankungsgottesdienst fallen auf eigentümliche Weise Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt zusammen. Karfreitag, also die Person ist verstorben. Dann ein paar Tage später, häufig sogar passt es mit der chronologisch, mit der biblischen Geschichte von Karfreitag und Ostern, zusammen findet eine Abdankung statt. Und diese Abdankung, die Hoffnung der, in dieser Abdankung, besteht sehr wesentlich darin, dass so etwas stattfindet wie Auferstehung, die aber gleich gekoppelt ist mit der Himmelfahrt. Also, wenn ich das übertrage auf die biblische Geschichte von Jesus, also Karfreitag, Tod am Kreuz und Auferstehung, dann geht es um eine Transformation, die quasi prototypisch Jesus uns vorgelebt hat, dass er sichtbar auferstanden ist, also ist danach den Personen begegnet, wenn auch in einem eigenartigen Aggregatzustand. Wir würden sagen, ein bisschen hybrid, eine hybride Existenz. Und dann ist er später noch dieses andere wundersame Ereignis der Himmelfahrt. Und das wird eigentlich in der, zumindest in dem Narrativ bei der Abdankung zusammengenommen. Nicht, dass es nicht eine Auferstehung wieder gibt, da ist die Person wieder da, aber wir verbinden sehr stark, jedenfalls aus einer christlichen Perspektive, die Hoffnung, dass diese Person nicht einfach vollständig verschwunden ist.
Also eigentlich könnte man sagen, in unseren Vorstellungen, die bei Beerdigungen leitend sind, wird einerseits so dieses Schicksal oder diese Geschichte um Jesus Christus genommen, wobei aber, wenn ich das jetzt recht verstanden habe, Auferstehung und Auffahrt in den Himmel zusammenfallen.
Genau.
Also quasi ist auch gestorben, dann das nicht hinabgestiegen in das Reich des Todes, das nicht, aber hinaufgefahren gen Himmel, oder?
Genau.
Das kommt dann wieder. Ja, woher kommt das eigentlich? Ist es etwas, wo ihr sagen würdet, ja gut, dafür haben wir konkrete biblische, christliche Verheißungen, die uns dazu führen, das so zu denken? Also uns selbst so mit Ostern überhaupt zu verbinden. Das ist ja eines, wenn ich quasi sage, ja, gibt da diese Geschichte von Jesus von Nazareth, den haben sie als Christus erkannt, weil der nämlich auferstanden ist. Und der Auferstandene konnte nicht wieder sterben, sondern der ist aufgefahren in den Himmel und hat noch ganz viel mit uns zu tun. Das ist eine Sache. Aber dann quasi die eigene Vorstellung, was kommt über meinen Tod hinaus, in diese Geschichte so hineinzulesen, dass man auch selbst stirbt, auferweckt wird und quasi im Himmel ist beim lieben Gott. Woher kommt das?
Das ist eine gute Frage, weil das mir irgendwie auch ziemlich fremd ist, wie du das jetzt sagst.
Aber wenn du, wenn du denkst an Paulus zum Beispiel, du hast ihn schon angesprochen, 1. Korinther 15, wo Paulus ja diese Frage der leiblichen Auferstehung sehr genau diskutiert und dann unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der Existenz, also der biologischen Existenz zwischen Vögeln, Tieren und Menschen und daraus dann die Analogie zieht und sagt, ja, es gibt diesen irdischen Leib, der ist vergänglich, nimmt dann das Beispiel des Korns, was absterben muss, damit es Leben aufgehen kann und unterscheidet zwischen diesem irdischen und dem himmlischen Leib. Und die Frage, die natürlich die Theologie bis heute beschäftigt ist, ja, wie hängen die zusammen? Also modern gesprochen, was ist die Identität? Also wenn der irdische Leib, der vergeht, das ist Kompost. Da ist Paulus auch völlig klar. Aber wenn dieser irdische Leib, den wir ja von unserem Identitätsverständnis mit uns
identifizieren, also
ja, wir können nicht ohne, wir können nicht ohne diesen Leib uns denken, wie diese Identität fortbesteht, jenseits oder außerhalb oder ohne diesen irdischen, also biologischen Leib. Und die Theologie streitet bis heute darüber. Calvin war zum Beispiel noch vollständig darüber überzeugt, dass die Seele unsterblich ist. Mhm. Gerade wir Reformierten, uns hat Karl Barth ins Parteibuch geschrieben, Ganztodthese.
Ja.
Wir sind ganz tot. Eberhard Jüngel hat das dann nochmal in einem
ganz
stark gemacht in seinem Buch über Tod. Was
also Tod eben heißt das Buch.
Ja. Inzwischen oder seit, ich würde sagen, 5 oder 10 Jahren wird diese sogenannte Ganztodthese ist ja wieder sehr umstritten.
Mhm.
Und tatsächlich scheint mir das, also ich finde das eigentlich die spannendste Frage.
Wie geht Identität über die Todesgrenze hinaus weiter?
Genau, mhm. Weil wenn ich dann nochmal bei Ostern bin, und wie Jesus danach den Jüngern begegnet, auf der einen Seite mit körperlichen Merkmalen, er zeigt ihm Thomas seine Wundmale, auf der anderen Seite geht er durch Wände,
mhm.
Er isst aber, ja, es hat sich schon etwas verändert. Ja. Er ist nicht einfach auferstanden.
Ja, ja. Und es heißt auch, er ist ihnen erschienen.
Genau.
Nicht, er hat sie besucht.
Genau.
Es ist wirklich was anderes. Ich wollte nur kurz.
Inwiefern ist das was anderes? Sorry, das.
Ich würde jetzt nicht sagen, wenn du bei einer Sitzung auftauchst, dann würde ich nicht 3 Jahre später erzählen, dass du uns da erschienen bist.
Nein.
Sondern ich würde sagen, dass du an dieser Sitzung teilgenommen hast, dass du gekommen bist oder dass du uns besucht hast bei einem Fest oder irgendwie sowas. Aber ich würde nicht davon sprechen, dass du quasi eine Erscheinung bist. Ich fand jetzt ganz spannend, du hast jetzt auf Paulus Bezug genommen, und zwar auf diese Idee mit dem Weizenkorn, das absterben muss, damit das Neue entstehen kann, das ja viel größer ist, etc. Gibt ja noch ein ganz anderes Bild von Paulus, und ich glaube, gerade für Karl Barth war das wahrscheinlich sehr, sehr leitend in seiner Auseinandersetzung mit der Frage, was ist eigentlich nach dem Tod über den Tod hinaus? Spoiler, bei Barth nichts anderes als Gott, der dann uns rettend quasi bergen kann, wenn er denn möchte. Und das ist aus dem 1. Thessalonicher 4. Und das ist wahrscheinlich der älteste Paulusbrief, den wir haben, der wirklich so, ja, bin wirklich kein Bibelwissenschaftler, aber ich meine, mich zu erinnern, der geht so etwa in die 50er zurück.
Mhm.
Das ist jetzt gar nicht wichtig, um zu sagen, das stimmt, was da drin steht, sondern das ist vielleicht eine sehr alte Vorstellung, wie sich das erste Christinnen und Christen gedacht haben. Und Paulus schreibt da, wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Geht ja darum, eigentlich haben die ja erwartet, der Herr kommt sofort wieder, jetzt sind aber gewisse aus der Gemeinde schon gestorben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvor kommen werden, die entschlafen sind. Also quasi, die haben jetzt keinen Nachteil, dadurch, dass die schon tot sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Also Vorstellung ist, es gibt da Tote, die sind wirklich tot, aber die werden auferweckt in Christus als Erste. Und dann diejenigen Christen, die noch leben, werden auch mit Christus zusammen entrückt. Das ist so die Idee. Wir kennen ja aber doch, ich sage jetzt mal so, im Mainstream ein sehr anderes Bild. Also jemand stirbt und er ist jetzt im Himmel beim lieben Gott.
Ja.
Oder um es etwas einfacher zu sagen.
Also die Seele oder was seine Persönlichkeit oder was auch immer man sich vorstellt.
Ich aber selbst mal mich so ein bisschen in das Thema Hölle vertieft. Und da ist mir etwas ganz Interessantes aufgefallen. Diese Vorstellung, dass eigentlich direkt nach dem Tod eine Entscheidung fällt. Also dass Menschen dann in die Hölle kommen können oder zu Gott kommen können, die ist gar nicht so ursprünglich. Hm. Ursprünglich war die Idee eher so, Mensch ist tot und am Ende der Zeit kommt das Weltgericht und jetzt wird entschieden, wer ist bei Gott, wer ist an diesem gottlosen Ort. Also das meint ja Hölle. Und das hatte ganz gewiss auch Gründe, dass man Menschen moralisch motivieren wollte. Weil ihr kennt das so ein bisschen, Frank, du und ich, wir kennen das ganz besonders gut, wenn man uns erzählt, dass Zigarettenkonsum in 20 Jahren etwas Schlimmes mit uns machen wird, dann hat das keine wahnsinnig große Kraft fürs Jetzt. Also je unmittelbarer und dringlicher etwas ist, desto stärker kann es uns motivieren. Und genau diese Idee findet man sehr früh, nämlich schon bei Papst Gregor dem VI., der dann erzählt, was er da gesehen hat und dass die jetzt schon gefoltert werden, ist ja noch gar nicht Ende der Zeit. Oder der ist hinabgestiegen in die Hölle und hat gesehen, wie sie gefoltert werden, hatte diese Höllenvision. Und da entsteht eine ganze Literaturgattung drum. Und das hatte natürlich eine Megakraft, um Menschen jetzt schon stark zu motivieren, sich so zu verhalten, wie die Kirche das gerne hätte. Übrig geblieben bei uns ist ja eigentlich was ganz Schönes. Wir denken uns jetzt, mein Großvater ist nicht tot irgendwo, begraben im Erdboden, sondern der ist beim lieben Gott im Himmel.
Ja, wenn man das noch so sagt, aber ja.
Ja, also findet
ihr das könnte ja auch schon wieder bei uns sein, nur so diffus, weißt du, in den Energien, die uns durchdringen und so. Aber gut, das ist
so ein anderes Bild.
Oder? Ja, ist halt ein anderes Bild.
Also ich finde eigentlich, es gibt eine moderne Deutung, die im Grunde genommen diese Höllenversion ohne irgendeine Bestrafinstanz denkt. Und ich finde sie eigentlich viel, viel grusiger. Nämlich, wo das Subjekt selbst zur eigenen Strafinstanz wird. Ja. Es gibt dieses Buch von diesem polnischen Schriftsteller Skipiorski, ein Jude, Feuerspieler heißt das, ein wirklich faszinierendes und natürlich auch bedrückendes, mich hat das sehr beeindruckenden Roman über das Warschauer Ghetto. Und dort gibt es ein an der Todesrampe gibt es ein Gespräch zwischen einem Nazi-Aufseher und einem Juden über den Tod und das Leben nach dem Tod. Und der Jude erklärt dem, der Nazi sagt, naja, bei euch Juden ist ja sowieso alles vorbestimmt, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Weil es ist immer schon klar, was passieren wird am Ende. Und der Jude antwortet ihm, nein, das ist ganz anders. Das Problem, was du hast, ist, dass du immer hier sein wirst. Du wirst immer mit dem, was du getan hast, konfrontiert sein mit deiner Geschichte. Selbst wenn die Sterne untergehen, wirst du immer noch hier stehen mit deiner Geschichte. Und es gibt diese dazu eine philosophische Diskussion, die im Nachzug von Lissabon auch aufgegriffen wird, vom Peter Biri, wie heißt er?
Pascal Mercier,
genau.
Schriftstellername, ja.
Wo die Frage diskutiert wird, ob Unsterblichkeit etwas Erstrebenswertes ist. Und philosophisch kommt er dann, und da gibt es eine größere Diskussion drüber, auf den Gedanken, dass Unsterblichkeit einfach das Furchtbarste ist.
Das ist Amadeo de Prado, oder? Der in seinem Tagebuch darüber nachdenkt.
Genau. Und diese Idee, also nicht die Hölle, dass da irgendeine Instanz kommt, die etwas mit dir macht, was dir wehtut, sondern dass du dir selbst wehtust, dadurch, dass du deine Geschichte nicht los wirst und unendlich mit dieser deiner Geschichte konfrontiert bist. Ich glaube, wenn man das aus dieser Perspektive denkt, dann bekommt dieser Begriff der Erlösung noch etwas völlig anderes. Nämlich der Erlösung ein Stück weit von dir selbst und deiner Geschichte, die dich auf ewig festhält.
Und das ist natürlich etwas, was sehr gut anschließen kann an Erfahrungen, die wir machen. Es gibt Dinge, die wir tun, für die schämen wir uns ein paar Tage. Und dann gibt es Dinge, die beschämen uns ein ganzes Leben. Und dann gibt es Dinge, die können uns so beschämen, dass es kein Ich mehr gibt, das sich zu dieser Erfahrung stellen kann. Also so, dass wir es abspalten müssen. Mhm. Und eigentlich ist ja diese Idee eines dualen Ausgangs von Himmel und Hölle eigentlich eine Form der Externalisierung dieser inneren Abspaltung. Also die Erfahrung, es gibt Leid oder Verbrechen oder Schuld, die so schwer wiegt, dass sie nicht integrierbar ist, wenn ich die jetzt aus meinem Selbst herausnehme und sie in eine Welt denke, dann komme ich eigentlich auf Himmel und Hölle, wenn ich so will.
Ja, also ich habe in dem Text, den du eben genannt hast, habe ich das mal versucht. Ich weiß, da saßen einige im Hörsaal, einige Bartkennerinnen und Kenner, die ziemlich mit der Stirn gerunzelt haben, aber ich habe die Münsteraner Ethikvorlesung vom Barth von 28 genommen und habe daraus die These abgeleitet, dass Barth Ewigkeit und Erlösung versteht als Ende der Ethik. Und die Himmel-Hölle-Variante, ich sage mal jetzt etwas despektierlich, ist die katholische Version, die ihre Moral nie los wird. Mhm. Die Moral auch noch in die Ewigkeit streamt. Bei Barth war das, Barth war da meines Erachtens viel eleganter, der gesagt hat, selbst unsere Ideen von, unsere ethisch wirklich sehr achtenswerten Ideen von Versöhnung, von Frieden und so weiter und so fort, zählen nichts mehr. Die Grammatik der Moral geht nicht mit der Ewigkeit zusammen. Und das finde ich eine echte Nummer, sich das mal vorzustellen, was das bedeutet. Also jenseits, deshalb ist ja auch Moralkritik eigentlich immer mein Lieblingsthema in der Theologie, weil ich behaupte, dass Theologie absolut gar nichts mit Moral zu tun hat, sondern die echte Alternative zur Moral ist, dass das gelingt, das wäre für mich eine Ewigkeitsvorstellung und die eben mit der Auferstehung verbunden ist. Auferstehung vom moralischen Subjekt.
Okay, also das moralische Subjekt wäre eins, das in der Spannung zwischen Gut und Böse, richtig und falsch festgehalten ist.
Genau. Auch wenn die Sterne und der Himmel und die Sterne untergehen, bist du immer noch an deine scheiß Moral gebunden.
Genau. Also das dazu das auferstandene Subjekt wäre dann das, das diese Frage gar nicht weiß.
Genau.
Das ist natürlich total interessant, weil es gibt ja diesen Spruch, ich glaube, der wird Jesus zugeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, wo das steht. Wo er sagt, wenn ihr blind wärt, dann hättet ihr keine Schuld.
Wirklich?
Ich glaube, diese Idee gibt. Ich erinnere mich aber nur wegen einem Roman daran. Es kommt nämlich bei der Symphonie Pastorale, kommt das vor, wird es zitiert. Jetzt, das, was ja die Idee ist, ist, dass dieser Mensch dann in einer Situation ist, in der er nicht frei ist, nur davon, sich zwischen Gut und Böse einzuordnen, sondern in einer Situation ist, in der diese beiden Grundkategorien überhaupt nicht mehr wichtig oder sinnvoll oder überhaupt bekannt sind.
Genau, und ich finde, dass die Bibel zumindest zwei Metaphern hat für diesen Zustand. Das ist auf der einen Seite der kindliche Glaube, der noch nicht über unser Kategoriensystem verfügt.
Und wenn ihr wärt wie die braucht. Kinder, oder?
Genau. Und das zweite ist, was wir natürlich mit Tod und Auferstehung Jesu verbinden, wegen unserer Sünden gestorben, für unsere Sünden gestorben. Und auferstanden, also die ganze Rechtfertigungslehre. Ja. Die Rechtfertigungslehre ist ja eigentlich die Alternative zur moralischen Lösung.
Genau. Das ist ja auch das, was wir in der letzten Podcast-Folge diskutiert haben, wie moralfremd eigentlich protestantische Theologie sein müsste.
Genau.
Jetzt fällt mir noch ein drittes Bild ein und vielleicht hat das auch in der Tradition ganz stark gewirkt, nämlich die Paradieserzählung. Am Anfang Garten Eden. Das ist eigentlich ja erstmal auch ein moralfreier Raum. Mhm. Bis dann quasi eine Grenze gefunden wird, die Unterscheidung von Gut und Böse, das ist genau das, was die Schlange verspricht. Du wirst zwischen Gut und Böse unterscheiden können, du wirst es wissen. Wird das da eingeführt? Das ist eigentlich ja der Sündenfall per se, dass genau zwischen Gut und Böse unterschieden werden kann.
Also ich finde, Bonhoeffer in Schöpfung und Fall hat das wirklich wie kein zweiter auf den Punkt gebracht. Die Erfindung der Moral und des moralischen Subjekts, vielleicht sogar des Subjekts überhaupt. Vielleicht ist die ursprünglichste Vorstellung von Subjekt, die wir haben, der Mensch, der zu einem moralischen Urteil fähig ist.
Ja, es hängt ja an einem bestimmten Verständnis auch von Autonomie.
Genau.
Und die Frage der Autonomie stellt sich ja erst jemandem, der Grundentscheidungen fällen muss. Also die stellt sich nicht im meditativen Zustand des reinen Seins, sag's jetzt mal so. Mhm. Die stellt sich auch nicht als Baby, das Bedürfnisse befriedigt haben will, sondern diese Frage stellt sich ja erst in einem Reflexivwerden von Möglichkeiten, Handlungsoptionen und Selbstbildern, aus denen man wählen jetzt nicht im Sinn einfach nur einer Binarität, sondern einer Wahl, die eine Identität konstituiert, festlegen kann. Weil es ist mal total spannend. Jetzt lass uns mal noch ganz konkret auf diese Auferstehungs-, auf diese Ostergeschichte einbiegen. Ich habe ja extra am Anfang gesagt, er ist auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden. Das ist ja was anderes, als wenn wir sagen würden, er ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden. Würdet ihr sagen, wir brauchen diese Differenz oder ist diese Differenz etwas Künstliches, mit dem wir versuchen, etwas zu verteidigen, was es eigentlich nicht mehr gibt, was keinem Menschen mehr plausibel ist?
Oder also ist sowas wie eine leibliche Auferstehung, meinst du?
Zum Beispiel, oder? Also man kann das an wahrhaftig oder wirklich, an leiblich oder ins Kerygma auferstanden. Gibt ja x Möglichkeiten, oder wie man das durchspielen kann. Aber wenn ihr jetzt erklären müsst, es ist Ostermorgen, was ist passiert? Was ist anders in der Welt? Was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr das versuchen zu fassen? So lange war es noch
nicht. Ja. Also was ich weiß, was anders ist, jedenfalls ist Gott nicht mehr dasselbe, das wäre mir schon mal klar. Aber auf welcher Basis sage ich das? Und was ist diese Basis? Das ist die Frage. Weil für mich ist mir scheint die Frage, einfach die Frage zu sein, ob dieser Gott wirklich so sein kann, wie er mir erscheint in Jesus Christus, gekreuzigt und auferstanden, wichtiger ist die Frage, ob oder wie oder was genau geschehen ist, scheint mir wichtiger. Aber ich kann das nicht komplett abweichen.
Ich verstehe das, oder? Aber ich versuche noch mal kurz zu sagen, warum mir das wichtig ist. Ich kann mir 1000 gute Erklärungen vorstellen, wie wir auf Auferstehung so deuten können, dass sie etwas ganz Schönes aussagt.
Und das haben wir eigentlich auch in den letzten 20 Minuten gemacht.
Das haben wir jetzt gerade gemacht. Und das ist wunderbar. Aber die große Frage ist für mich, woher kommt das, dass wir überhaupt von Auferstehung sprechen?
Also jemand ist ihm begegnet. Das muss ich jedenfalls sagen können, glaube ich.
Ich finde es ganz hilfreich. Barth unterscheidet eigentlich drei Topoi oder Aspekte der christlichen Existenz. Er sagt auf der einen Seite, was unser biologisches, leibhaftiges Leben angeht, verstehen wir uns als Geschöpfe. Was unseren Glauben angeht, sind wir in dem Gnadenbund oder hat Gott mit uns einen Gnadenbund geschlossen. Und das dritte Element, und das wäre mit der Auferstehung, dafür ist die Auferstehung eigentlich ein Bild oder eine Metapher, das ist die Verheißung. Die nicht in dieser geschöpflichen Existenz und in dieser bundestheologischen Aussage drinsteckt, sondern das ist nochmal etwas Eigenes. Und diese Verheißung ist, und deshalb auch sage ich Auferstehung eine Metapher, eine Verheißung ist nie etwas, für die es Gründe gibt. Sondern eine Verheißung, wenn es eine Plausibilität gibt, kommt sie immer von vorn und nicht von hinten, also nein, von hinten und nicht von vorn. Von vorn ist der Grund. Der Grund, also wo etwas drauf aufbaut. Und die Verheißung ist etwas, die von vorne, also aus der Zukunft, in die Gegenwart hineinkommt und deshalb keinen Grund bietet für das, was hier und jetzt passiert. Und diese besondere Dimension der Verheißung, dafür ist meines Erachtens diese Auferstehung das Bild.
Okay, also das heißt, es geht eigentlich um eine reine Offenbarung, wenn ich dich richtig verstehe, nämlich eine Offenbarung, die sich an nichts in der Welt festmachen muss.
Genau.
Die sich selbst quasi offenbart und dafür das Bild der Auferstehung nutzt. Ich vermute jetzt, dass Elio nicht einverstanden ist.
Ich weiß, einerseits bin ich einverstanden, weil ich das irgendwie rational gut nachvollziehen kann, was du da sagst. Und das erleichtert auch sehr, sehr vieles, wenn man über Auferstehung nachdenken möchte. Aber Auferstehung funktioniert doch so, wie die Freiheit von Ägypten, also dass Gott das Volk aus Ägypten befreit hat. Das sind, die haben die analoge Funktion. Würde man auch sagen, dass diese Befreiung von Ägypten eine Analogie ist? Eine Metapher ist, sorry, nicht eine Analogie. Ich meine, kann ich keinen einzigen Rekurs mehr auf irgendetwas wie eine bezeugte Erfahrung, von einem Menschen bezeugte Erfahrung abstrahieren. Also die Metapher funktioniert für sich selbst. Okay, man hat die steht da, ist Kulturgut, kann man benutzen, kann man nicht benutzen, kann wirken, kann nicht wirken, ist egal. Kann ich sie, aber im christlichen Glauben, kann ich diese Metapher wirklich von so einem bezeugten, ja eigentlich von der Bezeugung dessen, was dort passiert ist, abstrahieren.
Das ist genau mein Punkt. Das würde ich jetzt gerne kritisch zurückfragen. Oder? Gerade Barth spricht ja von den Zeugen erster Ordnung. Ja. Es sind ja die dabei waren nach Barth. Er meint natürlich beim Leben Jesu.
Also Jünger zum Beispiel.
Jüngerin. Ja. Aber was bezeugt denn jemand, dem die Offenbarung von der Auferweckung Jesu erschlossen wird?
Also ich fange mal ganz niedrig an oder ganz dezent und sage, der Charakter des Bezeugens unterscheidet sich auf jeden Fall von dem, was wir tun, wenn wir etwas begründen und auch dem, wenn wir etwas tun, dass wir sagen, jetzt habe ich verstanden. Bezeugen kann ich nicht Begründbares und Unverständliches. Im Grunde genommen würde ich sagen, das ist auch der Kern des Bezeugens. Bezeugen ist, ich sage mal, der letzte Stein, auf dem ich stehen kann, wenn mir alle Begründungen und alles Verstehen abhandengekommen ist oder zu Ende gegangen ist. Bezeugen ist eigentlich eine Form von Kontrafaktizität.
Aha, okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt eine andere Unterscheidung im Kopf. Ich weiß nicht, ob die dir gefällt, aber ich halte sehr viel von dieser Unterscheidung, die sich bei Kant findet, von meinen Wissen und Glauben. Und das Interessante ist ja schon mal, wie er die Trias aufbaut. Also meinen ist quasi die unterste Stufe, dann kommt das Wissen, das ist eins drüber und Glauben setzt eigentlich nochmal einen drauf. Aber jetzt nicht in einem thomistischen Sinne, dass der Glaube das perfektioniert, was wir nicht wissen können, sondern etwas ganz anderes.
Also Kategoriensprung.
Genau, etwas ganz anderes in der Welt beschreibt. Ob ich etwas meine oder ob ich etwas weiß oder glaube, kann ich einfach mit einer Wette überprüfen. Würde ich einen beträchtlichen Teil meines Vermögens darauf verwetten, dass es so ist, wie ich behaupte. Wenn nicht, dann ist es ein bloßes Meinen, das keinen Grund hat. Wenn es etwas ist, was ich wissen kann, also wie die Frage, ob in unserem Teambüro jetzt noch jemand arbeitet oder nicht, dann können wir eine Wette abschließen, das verifizieren. Glaubensaussagen können sich ja gerade nicht auf etwas beziehen, was man wissen könnte, wenn man es überprüfte. Sonst wäre es bei Kant nur eine Meinung oder ein Irrtum, wenn ich nämlich etwas behaupte, was anders ist, dann kann ich das mit Wissen überprüfen. Und das, was es ja jetzt im Glauben drum gehen würde, und deswegen habe ich jetzt gerade gestockt, Frank, wäre ja nicht, dass es etwas Kontrafaktisches ist, bei Kant jetzt jedenfalls, sondern etwas ist, was sich überhaupt nicht auf Faktizität bezieht. Also es ist etwas, was mit der Wirklichkeit, wie wir Wirklichkeit brauchen, wenn wir uns drüber unterhalten, schlicht gar nichts mehr zu tun hat.
Also Johannes Fischer würde jetzt wahrscheinlich sagen, weil, natürlich würde er das nicht sagen, weil Johannes Fischer sich immer weiter denkt, was er denkt. Aber Johannes Fischer hat mal irgendwann gedacht, in einer, finde ich, ziemlich klugen Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Erkenntnis. Und würde wahrscheinlich Kant unterstellen, Junge, du bist einfach zu klug, du hängst immer in deiner theoretischen Erkenntnis-Bubble fest. Er hat nämlich unterschieden zwischen der theoretischen Erkenntnis, die sich auf Gegenstände bezieht, die dem erkennenden Subjekt gegenüberliegen, also als Objekt greifbar werden, während die praktische Erkenntnis das erkennende Subjekt in den Raum des Erkannten hineinstellt.
Das können wir ja eigentlich mit einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen, oder? Ersteres wäre, hier steht ein Tisch. Also ich mache die sinnliche Erfahrung, hier steht ein Tisch. Wir können es verifizieren. Wir fassen den Tisch an, wir messen ihn. Das zweite wäre, ich sage, meine Ehefrau ist die tollste von allen. Wir werden das nicht verifizieren können. Und trotzdem würde ich jetzt als Sprecher darauf beharren, dass diese Aussage wahr ist. Es wäre eine Erkenntnis, die sich mir so erschlossen hat, dass es dieses Ich, das die Aussage sagt, von diesem Erschließungszusammenhang gar nicht mehr getrennt werden kann.
Ganz genau. Genau. Und damit also, dass ich sich überhaupt erst konstituiert in diesem Erschließungszusammenhang. Es ist... Wir können eigentlich nicht genau sagen, was das Ich noch mit dem Ich zu tun hatte, bevor es diese praktische Erkenntnis hatte.
Also das heißt auch, der eine, der den Auferstandenen bezeugt, sein Ich steht und fällt mit dem. Ob er das weiterhin bezeugt oder nicht, also, oder? Ist das so?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man sich das auch ganz einfach klar machen kann. Also die Aussage... Jesus von Nazareth wurde gekreuzigt und ist von den Toten auferweckt worden, ist auf der Ebene des Faktischen, also dieser Wissensaussagen, dieser Tatsachenbehauptungen, schlicht eine sinnlose Aussage. Sie ist nicht mal falsch. Sie hat einfach keine Bedeutung, weil sie auf nichts in der Welt Bezug nimmt. Wenn ich aber sage, was ist dein einig Trost im Leben und im Sterben? Und dann kommt Christus, der auferweckte Christus etc., der meine Zukunft, jetzt sind wir wieder bei der Eschatologie, dann sein wird, dann sage ich eigentlich etwas über mich aus in dieser Welt und behaupte zugleich, dass dieses Ich in dieser Welt nicht in der Wirklichkeit, in der sich diese Welt uns allen intersubjektiv zeigt, aufgeht.
Genau. Richtig. Und dass eben nicht das Subjekt oder von dem Subjekt die Erkenntnis abhängt, sondern dass die Erkenntnis, die praktische Erkenntnis, das Subjekt hervorbringt.
Ja, oder weil das ist ja immer die Unterstellung, dass man dann sagt, ja gut, aber dann ist das ja rein subjektiv. Nein, es ist überhaupt nicht subjektiv. Genau. Es ist sogar eine Erfahrung, die sich intersubjektiv teilen lässt von denjenigen Subjekten, die konstituiert worden sind durch diese Erfahrung.
Richtig, also ich sag mal so, wenn wir über Liebe sprechen, also nicht über Liebe sprechen, sondern Liebe erfahren, dann ist genau das... wie wir Liebe wahrnehmen oder uns selbst auch als liebendes Subjekt bekennen.
Ja. Und ich glaube sogar, dass das graduell eine Erfahrung ist, die alle Menschen teilen. Also das Konzept, sage ich dem jetzt extra, von Eifersucht ist etwas vom Irrationalsten, was es gibt, und es ist niemals hilfreich. Und obwohl wir das wissen, können wir als Menschen die Erfahrung teilen, wozu wir in der Lage sind oder eben besser gesagt nicht mehr in der Lage sind, wenn uns Eifersucht überkommt.
Ja.
Und wahrscheinlich ist das ganz ähnlich, nur viel tragender für verschiedene Lebensbereiche und vielleicht sogar für das Ende des Lebens, eine Hoffnung zu haben, die das, was ich bin, ganz in Beschlag nimmt.
Genau, und da würde ich noch mal gerne eine Schlaufe oder etwas zurückgehen, weil es ja mit Tod und Auferstehung, also Karfreitag und Ostern, in der Kirchengeschichte, auch in der Theologiegeschichte, ja durchaus eine zweifelhafte Funktionalisierung gegeben hat. Also bei mir hat das getriggert, als du Paulus zitiert hast und er von dem Trösten, von dem Trost gesprochen hat. Das ist die klassische marxistische Kritik am Christentum oder an der Religion, die Vertröstung auf das Jenseits. Und tatsächlich ist diese Kritik richtig, insofern, dass sie nämlich anmahnt, das, was Karfreitag und Ostern passiert ist, ist keine moralische Antwort auf die Lage der Welt. Und tatsächlich ist sie in der gesamten Kirchen- und Theologiegeschichte als Moralisierung der Welt missbraucht worden. Und zwar eine Vertröstung der Opfer. Und eine moralische Rechtfertigung der Täterinnen und Täter. Und diese Pointe, die wir eben hatten mit der praktischen Erkenntnis, hat, finde ich, auch den Effekt, wenn man sich das klar macht, dass sie dieses Geschehen ablöst von unseren moralischen Grammatiken. Dass es eben sich diesem moralischen Algebra entzieht.
Also mir leuchtet es total ein. Ich musste jetzt gerade an einen ganz bekannten Bibelvers denken, aus dem ersten Petrusbrief, wo es heißt, seid jederzeit bereit, über die Hoffnung, die in euch ist, Rechenschaft abzulegen. Oder? Ich glaube, so geht er.
Genau.
Ich versuche das gerade zu verifizieren, weil ich bin manchmal nicht so gut mit wörtlichen Zitaten, die wieder genau zu wissen. Aber wenn ich diesen Vers jetzt versuche, in das einzuordnen, was du gerade gesagt hast, dann würde es ja nicht darum gehen, dass ich sage, naja, ich bin bereit, euch die Gründe zu nennen, warum ich glaube. So wird der Vers aber oft verstanden. Wird oft als Rechtfertigung für eine begründende Theologie.
Apologetik.
Genau, für Apologetik.
So eine juristische Rechenschaftspflicht.
Genau. Sondern eigentlich heißt es ja, du mit deinem ganzen Leben müsstest eigentlich jederzeit ein Zeugnis für diese Hoffnung sein. Also du bist quasi ein Medium dieser Hoffnung. Und zwar jederzeit. Das wäre natürlich ein ganz starkes Stück. Also dann könnte man, aber es ist halt schon schön, oder? Dann sind wir ja wieder wahnsinnig nahe bei Bultmann. Also ob der auferstanden ist oder nicht, ist gar nicht so sehr an einer historischen Spekulation oder sowas zu verifizieren oder falsifizieren, sondern daran, ob es Menschen gibt, die in einer Hoffnung leben, als ob er ihnen erschienen wäre.
Genau, das erinnert mich, ist es Hilde Domin, Abel steh auf oder Rosa Ausländer?
Obwohl das für die nicht ein als ob ist. Also das wäre schon der Unterschied.
Ja.
Nur ja,
stimmt.
Welche Perspektive spricht hier? Das ist eben die Frage. Dritte Perspektive, wird das immer als ein Als-Ob deuten? Kann es nur als ein Als-Ob deuten? Aber die erste Perspektive wird es nie, wenn es konsequent ist als ein, als ob
ja.
sehen können, ja. denke ich mal. Ja. Oder in einer komischen Spaltung halt. So in einer innerlichen Spaltung, wo ich mich selbst anschaue und denke, ja, was reime ich mir ein auch?
Ja, mir ist irgendwie, ich glaube, es ist Syllidomin, Abel steh auf, das Gedicht, wo es diese Zeile gibt, es braucht viele Auferstehungen, glaube ich. Oh, ich habe es nicht im Kopf. Aber wo im Grunde genommen diese Auferstehung für etwas steht, jenseits der Moral, aber Auferstehung als Neuanfang gedacht. Mhm. Als Metapher mhm. für einen Neuanfang.
Ja, und so wird auch manchmal eben das ganze Leben Jesu als Auferstehung, also Praxis des Auferstehung auch selbst verstanden. Also wenn der selbst Leute heilt und Leute wieder in der Gesellschaft ihren Platz gibt, ist das eigentlich schon ein erster Blick auf was Auferstehung eigentlich ist.
Genau, und was vor allen Dingen die Pointe ist, dass sie unabhängig von aller es gibt keine Gründe dafür, es gibt keine Berechtigung dafür, es gibt eigentlich nicht mal so etwas wie eine begründete Auswahl, warum dir oder mir das passiert oder dir oder mir nicht passiert.
Mhm. Ja.
Nur dass die freie Wahl Gottes eigentlich.
Ja.
Das ist der einzige Grund.
Aber das ist eben kein Grund.
Nein, wenn man es eben...
Ja. Nein, es ist eben gerade die Markierung, dass es kein Grund
ja,
ist.
Genau, oder? Das meine ich.
Ich glaube,
ja,
das
genau.
meint ihr beide.
Ja, ja. Genau.
Was mir jetzt nochmal auffällt, ich habe jetzt diese Petrusstelle endlich gefunden und vielleicht bietet es einen guten Abschluss für unser Gespräch. Vielleicht, weil ihr gar nicht einverstanden seid damit, vielleicht, weil ihr einverstanden seid damit. Ich habe ja mal die Frage aufgeworfen, wie geht es denn eigentlich mit der Zeugenschaft? Was kann dann noch Zeuge bedeuten?
Im Gespräch meinst du jetzt? Oder?
Genau, ja. vorher. Und was mir jetzt schon auffällt, ist dieser Kontext, in dem dieser Vers eingebettet ist, der spricht eigentlich über nichts anderes als die Zeugenschaft. Und zwar geht es darum, was sollen die Frauen gegenüber den Männern tun, ja. was die Männer gegenüber ihren Frauen, wie soll man in der Gesellschaft leben etc. Und jetzt kommen so Leiden und Hoffnung überschriebene Anweisungen und dann heißt es, und wer wird euch etwas antun, wenn sich euer Eifer auf das Gute richtet? Das ist ja gar nicht möglich. Doch auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, selig seid ihr. Den Schrecken, den sie verbreitet, fürchtet nicht und lasst euch nicht irre machen. Also es geht wie um eine Haltung, um eine Grundhaltung. Also ich halte an etwas fest, auch wenn es nicht belohnt, sondern sogar bestraft wird. Das ist der Kontext. Den Herrn aber Christus haltet heilig in euren Herzen und jetzt kommt's, seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Tut es ihr doch mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem guten Gewissen, damit die, die euren guten Lebenswandel in Christus schlecht machen, beschämt ja. werden, wenn sie euch in Verruf bringen.
Genau.
Es geht ganz klar um eine Lebenshaltung. Oder? Also es geht nicht darum, dass jemand sagen kann, na ja, wir haben da vom Historiker so und so und wir haben diese Qumran-Rollen und ganz viele Zeugen haben ihn gesehen. Das ist alles ganz bestimmt nicht gemeint damit. Sondern was eigentlich gemeint ist damit, ist, dass das eigene Leben zu einem Zeugnis wird für eine Hoffnung, die man in einer Welt aufrecht hält durch eine Haltung als Person, in der das Verhalten, das aus dieser Hoffnung kommt, nicht einmal belohnt wird, sondern im Gegenteil sogar verfolgt und bestraft werden kann.
Und dann kommen die Märtyrer.
Naja, aber das Märtyrium, wenn man das Wort wörtlich nimmt, ist ja nichts anderes als das Zeugnis.
Ja. Genau. Also dazu passt, ich habe es jetzt gefunden, Hilde Domin, Abel, steh auf. Also ich lese mal nur den Anfang und das Ende des Gedichts vor. Abel, steh auf, es muss neu gespielt werden. Täglich muss es neu gespielt werden, täglich muss die Antwort noch vor uns sein. Die Antwort muss ja sein können, wenn du nicht aufstehst, Abel, wie soll die Antwort, die einzig wichtige Antwort, sich je verändern? Und dann am Ende, Abel, steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns allen. Die Feuer, die brennen, die Feuer, das brennt auf der Erde, soll das Feuer von Abel sein und am Schwanz der Raketen sollen die Feuer von Abel sein.
Boah. Okay, damit könnten wir jetzt eine weitere Stunde zubringen, oder? Aber ich glaube, es geht dir darum, Frank, dass du sagst, okay, dieses Gedicht bringt nochmal zum Ausdruck, dass da etwas kommt, was nicht antizipierbar war, aber alles, was sein kann, komplett verändert.
Genau. Ist das? Genau, und was an nichts anschließt, was zwar genau. die Begriffe aufnimmt, Abel in dem Gedicht kommt kein vor, Aufstehen kommt vor, also Begriffe, die wir kennen,
ja.
Aber die in einen völlig anderen oder neuen Kontext gerückt werden und die im Grunde genommen ja dieses immer neu anfangen.
Ja.
Sowas, was Hannah Arendt mal gesagt hat über die Gebürtlichkeit. Oder Geburtlichkeit. Mit jeder Geburt fängt die Schöpfung Gottes noch einmal an. Das sind natürlich Bilder. Aber es sind diese... Also für mich ist es auch ein Bild von Reinheit. Okay. Die natürlich nicht... es ist ein Bild, ja.
Was ich halt jetzt schon stark finde am Osterbild gegenüber dem Geburtsbild, ist, dass es gerade das Unreine und Kaputte mitnimmt und dass der Glanz gerade darin besteht, dass das nicht weggewischt ist.
Genau, aber in der Taufe gibt es dies ja. Geboren.
Ja, genau.
Die Geburt.
Ja, müsste man mal fragen, ob das Sterben eigentlich der zweite Teil der Taufe ist. Das könnte ja sein.
Der Vollzug, ja. Genau, der leibhaftige Vollzug.
Der Vollzug der Taufe. Also dann könnte man sagen, von Ostern her ist das eigene Sterben und der eigene Tod der Vollzug der Taufe. Wunderschön. Vielen Dank. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wir wünschen euch einen schönen Rest unserer großen Osterwoche. Wenn ihr das hört, dauert das ja nicht mehr lange. vielleicht haben wir euch den Kopfsturm gerettet. Vielleicht habt ihr ein paar Bilder gefunden, die ihr selbst mitnehmen könnt, wenn ihr an jedem neuen Tag über Ostern und die Möglichkeiten, die sich uns mit Ostern bieten, nachdenkt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss zusammen.